Herzlich willkommen zu Folge 145 oder besser gesagt zu Folge 1 nach Stübi. Herzlich willkommen zu HSV, meine Frau! Mit dabei heute ein Special Guest, weil Stübi nicht da ist, haben wir keine Kosten und Mühen gespart. Wir haben alle 100.000 Podcast-Hörer abstimmen lassen und der schönste Name, alle werden ihn feiern. Jan Michel, auch besser genannt Muchel Deutsch von Abschlag, ist heute zu Gast bei uns. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Gerne, gerne. Und mit dabei natürlich wie immer Bones.
Moinsen.
Und Gato Gacek Gadatui.
Moin.
Bevor wir gleich nochmal auf Muchel eingehen und uns ausgiebig anhören, was er uns zu sagen hat und zu berichten hat, möchte ich nochmal ganz kurz an Gato übergeben. Gato, du hast wahrscheinlich geweint nach dem Spiel oder es war grausam oder wie war's?
Ja, Kai, schöne Einleitung. Also, es ist ja auch ein One-Hit-Wonder, ne? Nachdem Stübi weg ist, hat Kai das jetzt übernommen. Also, ich habe einen richtigen Hals gehabt und ich habe auch direkt von Krise gesprochen in unserer WhatsApp-Gruppe. Für mich ging es nicht klar. Für mich war natürlich auch so, es ist wieder so wie letztes Jahr. Alles ist wieder genauso beschissen und wir verlieren durch individuelle Fehler. Eine Führung ist mittlerweile nichts mehr wert. Die Gegner lachen einen aus, wenn man führt, weil sie wissen, sie können das Spiel noch drehen. Also man hat nicht mehr so diese Winner-Mentalität. Das hat mich so ein bisschen genervt. Aber vielleicht, Bones, kannst du das erstmal durch so ein paar Zahlen und Fakten irgendwie so ein bisschen belegen.
Ja, das Spiel hat leider einen sehr tragischen Verlauf genommen. Bis zum 2:0, bis zur 24. Minute hatte der HSV wirklich alles im Griff. 70% Ballbesitz, 90% Passquote. Selbst Leibold, dem ja ein bisschen so die Kapitänsbinde ein bisschen am wie ein Anker am Bein hängt, hat nach vorne sehr gut mitgearbeitet mit Kittel, auch über rechts Winsheimer und Narei. Die haben sehr viel Offensivdrang bewiesen und bis zum 2:0 4:0 Torschüsse gegen Heidenheim entwickelt. Heidenheim kam überhaupt nicht zum Zug. Und mit dem 2:1, was nur 2 Minuten später passiert ist, kam der HSV überhaupt nicht mehr ins Spiel. Also seit dem 2:0, das Tor von Leisner, hat der HSV bis zur 85. Minute den Torschuss von Terodde gebraucht, um wieder aufs Tor von Heidenheim zu schießen. Nach dem 2:1 wurde das Passspiel von vertikal Richtung Tor wieder auf Querpassspiel umgestellt. Es ging überhaupt nichts mehr, die linke Seite ist völlig verwaist. Nur Winsheim hat sich vorne noch aufgerieben, aber auch er hat sich dann da ein bisschen totgerannt.
Ja, bei uns interessant. Also, fangen wir mal so ein bisschen chronologisch an, ne? Das 1-0, das war von Winsheimer rechts die Vorlage und Kittel steht richtig. Ich habe mich so ein bisschen gewundert, warum da Terodde nicht steht, weil normalerweise ist das ja so ein typisches Terodde-Tor, steht da einfach nur am Fünfer, macht das Ding rein, aber hat Winzer wieder sehr gut gemacht, wie auch quasi das 2-0 holt er ja auch gut raus. Und dann, was mich besonders gefreut hat, Toni Leisner ballert ja das Ding rechts oben rein. Ich meine, es war doch ein Jahrtausendtor, oder?
Also nach 2 roten Karten und einem sehr bescheidenen Start ist das natürlich für uns alle, die wir großer Leisner-Fan sind, ein Traum. Einstand jetzt gewesen, endlich mit dem Tor gekrönt zu werden. Und wir dachten eigentlich, es kann eigentlich nur auf ein 4-5-0 hinauslaufen.
Ja, vielleicht aber ganz kurz zu Toni Leisner. Da hat nämlich Ben Bo uns bei Instagram geschrieben, ob wir vielleicht nicht mehr nächste Folge darauf hinweisen könnten, dass Toni Leisner auf Instagram, auf den sozialen Medien, wird da komplett fertig gemacht. Also ich kann das ein bisschen nicht so ganz verstehen, weil für mich ist Toni mit Mikkel meine beiden Lieblingsspieler aktuell. Seht ihr das so, dass ihr Toni irgendwie, weiß nicht, nicht so gern ins Herz geschlossen habt? Oder wie habt ihr das mitbekommen auf Social Media?
Total. Also ich glaube, Toni ist der Spieler, an dem sich alle Geister scheiden. Es ist halt so, dass ich dabei bin tatsächlich bei den Leuten, die Toni eher nicht so feiern und sogar stark kritisieren. Ich finde einfach, dass seine Leistung in den letzten Spielen, seit er beim HSV ist, dem HSV mehr geschadet haben als geholfen haben. Ich kann die Leute verstehen, die meinen, ist eine ehrliche Kante, haut sich voll rein, gibt Gas. Aber das kann es im Profifußball nun nicht sein. Er hebt, das sind jetzt auch nicht meine Kommentare, sondern die Kommentare der anderen Fans bei uns, zum Beispiel im Podcast. Er hebt oft das Abseits auf, er zieht die roten Karten, er lässt sich leicht ausspielen, er hat eine große Klappe und bisher hat er sie sich nicht verdient. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, auch viele Leute fühlen sich mit ihm in der Innenverteidigung gar nicht so wohl, sondern wollen da lieber Ambrosius und Haier sehen. Und dementsprechend, ja. Ja,
da muss ich mal ganz kurz widersprechen. Also ich finde zum Beispiel, dass Toni vorletztes Spiel einer mit der Besten war und letztes Spiel auch super, super gut war. Also der ist so ein bisschen so der Fels in der Brandung, der macht keine Fehler, der ist ein sehr guter Zweitliga-Verteidiger, der klärt halt, finde ich, einfach so die Sachen. Plus schießt jetzt noch ein Tor, ist ein guter Typ, der mal sagt, komm, wir krempeln jetzt mal die Ärmel hoch. Der hat jetzt keine Fehler gemacht, dieses Spiel. Also abseits, also das war eher noch Jamra, da kommen wir gleich mal zu sprechen. Der hat da zweimal so ein bisschen gepennt. Also ich finde, der ist eher eine positive Erscheinung. Und ich finde zum Beispiel Haier auf der 6 noch viel, viel wertvoller als jetzt in der Innenverteidigung. Die ist eigentlich mit Ambrosius und Leistner gut aufgestellt. Aber da habe ich schon gerade von Jamra gesprochen. Das 2-1 hatten wir eine Ecke gegen. Und da ist dann, würde ich mal sagen, verpennt worden, wurde falsch aufgerückt von den Spielern bei uns.
Ja, also das waren bei allen drei Toren individuelle Fehler und beim ersten Gegentor waren es gleich drei Spieler, Onana, Leisner und Jamra, die einfach nach dem Eckball nicht rausgerückt sind und deswegen zu dritt gleich das Abseits aufgehoben haben.
Rausgetrabt.
Ja, genau. Ja,
rausgetrabt, Muchel, da hast du absolut recht. Und ja, also dann 2-2, ne? Jamra, ganz klarer Fehler. Ich dachte so, das war doch niemals Abseits und sehe dann ganz unten am Bildschirmrand dann noch, wie er da zurücktrabt und dachte mir, das kann doch nicht sein. Da tut mir dann auch so ein Tune so ein bisschen leid, der dann die Taktik wählen kann, wie er möchte. Wenn dann einfach so drei individuelle Fehler kommen und vor allen Dingen auch das 3-2, ne, dann kann er halt nichts machen. Und ich möchte jetzt mal ganz kurz auf das 3-2 eingehen. Was, warum, wieso und weshalb? Also man muss mal gucken. Ich meine, es ist wirklich so, dann kurz vor Ende des Spiels, ne? So, denn die Heidenheimer stehen mit gewetzten Messern davor und du weißt, sie attackieren dich gleich, wenn Ulreich den Ball quer spielt. Warum spielst du den Ball quer? So, das ist die erste Frage. Und dann spielst du ihn zu Toni Leistner. Was soll denn der machen? Also Toni Leistner ist doch nicht der Typ, der jetzt irgendwie einen Übersteiger macht, rechts, links. Du weißt doch, was du von ihm bekommst. Und zwar, du bekommst eigentlich einen direkten Rückpass zu ihm. Das weiß doch Ulreich auch. Und dann ist seine Idee, entweder ihn auszudribbeln oder ihn nach vorne zu schlagen. Dann kann er ihn doch direkt nach vorne schlagen. Also ich verstehe halt den Sinn dahinter nicht. Das muss ja auch irgendwie von Tune angesagt worden sein. Dann kann er ihn, finde ich, direkt nach vorne ballern. Und das war halt wieder so ein Fehler, wo man denkt, ey, typischer Spieler von Bayern gekommen, zu HSV gegangen, wird jetzt schlechter. Und das nervt.
Ja, ich glaube, bei Ulreich hast du noch dieses Phänomen, dass er noch versucht, dieses Bayern-Spiel aufzuziehen, dass er spielerisch aus dem Strafraum heraus rauspassen möchte mit dem Aufbau. Und das die letzten Wochen hast du ja auch schon gesehen, er wollte immer den Innenverteidiger anspielen und Leisten ist dann recht schnell überfordert gewesen, wenn das Gegenpressing vom Gegner kam, dass der Ball schnell zu Sven Ulreich zurückkam. Und da musst du einfach dann sofort lang spielen, wenn du siehst, die Innenverteidiger können es spielerisch nicht lösen vor dir.
Und das können sie nicht, unsere Innenverteidiger. Die sind spielerisch leider nicht so in der Lage, dass sie das lösen können.
Ja, brauchst du auch nicht in der zweiten Liga, finde ich. Aber also sie sollen einfach ihren Job machen, das machen sie prinzipiell, bis auf halt jetzt zum Beispiel diese Abseitsgeschichte. Und da muss man sich jetzt mal fragen, okay, wie kann man jetzt halt, wie geht man nächstes Spiel an so, ne? Aber das klären wir gleich noch. Wer waren denn bei euch irgendwie die, wo ihr sagt, so die sind besonders irgendwie positiv aufgefallen oder vielleicht auch sogar positiv abgefallen?
Also ich finde, da gibt es bei diesem Spiel ausnahmsweise mal keine zwei Meinungen, dass Winzheimer einfach schon die gesamte Saison deutlich überperformt als einer der wenigen. Und ich muss auch sagen, diese messerscharfe Flanke abgestimmt, sie haben vorher Blickkontakt, der achtet drauf, Kittel verringert das Tempo und geht dann tritt dann nochmal schnell an, sodass der Gegenspieler auch auf gar keinen Fall einen Meter Vorsprung haben kann und den Ball abfangen kann. Und Winzheimer spielt die Flanke dann einfach punktgenau. Bezeichnend, mit Abstand der beste Mann auf dem Platz und man muss leider sagen, dass unser Capitano im Moment extrem struggelt, seitdem er die Binde trägt, ja. Muss aber auch jedem zugestanden sein, der letzte Saison so überperformt hat, mal ein, zwei Hänger dabei zu haben, aber nicht über so viele Spiele und Leibold auch dieses Spiel wieder unsichtbar und wenn er am Ball war, hat er fast mehr Ballverluste als so gute Aktionen gehabt. Ich muss trotzdem nochmal sagen, was Winzheimer da vorne, allein wie er sich weiterentwickelt hat, und das sind so Moves, wenn die dir zwei, drei Mal im Spiel gelingen, dann hast du auch immer wieder da direkt ein Tor, was daraus resultiert. Diese scharfen Flanken von außen, ob flach oder hoch, wenn die Abwehr schon überlaufen ist, das sind einfach diese absoluten Winner, die du im Spiel dann hast zum Teil.
Mhm. Ja. Also ich muss sagen, ich kann mich da jetzt irgendwie so ein bisschen nur anschließen. Ich fand Onana diesmal nicht so mega stark. Wagnumann, da habe ich mir hier aufgeschrieben, Wagnumanns Frisur macht ihn 20% dümmer.
diese Dreadlocks. Die ja, die machen mich so, auch fertig. Also das ist
so
wirklich
ins Gesicht hängen, wo ich denke so, come on, du musst doch mal irgendwie in den Spiegel gucken, bevor du aufs Spielfeld gehst. Aber er wird sich auf jeden Fall was dabei gedacht haben. Aber ich fordere ihn nächstes Spiel. Also ich, mir gefällt der immer gut. Ne? Also zum Beispiel einmal das Spiel gegen Pauli, wo er da die rechte Seite, so Jamra, Wagnumann, Narei, da ging alles irgendwie. Danach wurde es halt nie wieder aufgestellt so. Also ja, das waren so für mich so die paar Entscheidungen. Muchel, hast du noch irgendwas, wo du sagst so, der hat es vergeigt oder der hat es irgendwie gut gemacht oder die Szene war nicht so gut?
Also ich muss dir schon zustimmen, irgendwie Leibold ganz schön schwach. Ja. So. Irgendwie, ich hatte auch das Gefühl, dass die Kapitänsbinde ihn echt ein bisschen hindert an seiner guten Saison, die er eigentlich letztes Jahr hatte. So, und ich hatte vorhin mal nachgeguckt, er irgendwie zu dieser Zeit hatte er schon irgendwie 5 Assists. So, krass. Und da hat er jetzt noch gar nichts gebracht. Und das war echt eine Stärke, die wir hatten mit Leibold. Und das fehlt einfach komplett so, ne?
Würdest du, wenn du jetzt Trainer wärst, würdest du dann sagen so, okay, ich entscheide jetzt quasi ihm nicht mehr als Kapitän zu machen? Oder würdest du sagen, das ist ein zu krasser Affront, dann fällt er in ein komplettes Loch?
Boah, gute Frage. Ja.
Oder halt irgendwie so, ja, also so einen Captain Pool machen, damit er vielleicht nicht
gibt das Gesicht... Gibt es ja eigentlich eh, ne? Also ja. Ich glaube, es ist eine Sache, wie man es kommuniziert von Tune. Und wenn du sagst, irgendwie, wir haben hier einen Pool und die Verantwortung wird da mal weitergegeben, dann glaube ich, kann man ihm die Binde auch mal wegnehmen. So. Und er bleibt ja trotzdem im Pool.
Ja, sehe ich ähnlich. Ja, also man muss sagen, Leibold ist jemand, der sich gerade extrem viele Gedanken um alles macht, um sich selber, aber auch um die Mannschaft. Also ich kann das auch, ich habe das live mitbekommen nach dem Pauli-Spiel, wurde er zum Interview gebeten und ich war halt direkt 3 Meter neben dem Interview. Und das dauerte dann so eine halbe Stunde und Leibold unterhielt sich da wirklich so mit 1-2 Leuten, die er nicht so richtig kannte. Es waren so eine Art Ernährungsberater oder Manager und die haben sich wirklich über Sachen unterhalten, wie muss er sich jetzt ernähren, wie kann er sich besser warm machen, wie kann er seine Abläufe noch verbessern und so weiter, wo du gesagt hast, zerbrech dir den Kopf nicht über diese ganzen Dinge, befreie dich so ein bisschen. Und wenn er sich da schon so viele Gedanken über sich selber macht, man muss ja wissen, so ein Kapitän, der soll ja auch über andere sich Gedanken machen. Da ist wahrscheinlich im Moment so ein System Overload bei ihm vorhanden und diese Leichtigkeit fehlt dadurch einfach. Aber ich kann nur hoffen, er ist ein feiner Kerl. Es spricht ja auch für ihn, dass er eben nicht nur an sich denkt und nicht nur, dass er da auch alles geben will fürs Team neben dem Platz. Ja, hoffen wir es mal. Ja.
Bevor wir gleich auf Abschlag zu sprechen kommen.
Ich habe aber noch ein Spiel, über den ich
was sagen muss.
Ich finde, Narei ist auch war. Ja. Also ich habe hier nochmal nachgeschaut, irgendwie 33 Ballkontakte
während des Spiels. DJ Khaled,
Das ist echt. Und 39% der Zweikämpfe gewonnen, das ist einfach so unterirdisch.
Ich finde ja zum Beispiel, ich bin ja dafür, dass man Wagnumann anstatt Narei bringt. Weil Wagnumann finde ich offensiv eigentlich ganz gut. Also er hat mal seine Chance verdient, dass man den auf so, ja, rechts außen, also Narei war ja irgendwie, hat ja alles ein bisschen gespielt.
Vor allem nach
so,
dem guten Spiel gegen Pauli eigentlich,
ja,
ne?
Ja, voll. So, nie wieder gesehen danach.
So, das Ergebnis haben wir dahingestellt, aber über die rechte Seite, da kam schon echt Dampf. So. Ja.
Was halt tragisch ist, und da kann ich Tune eigentlich im Moment gerade nichts ankreiden, du hast aus den letzten 2 Spielen 4 Gegentore durch individuelle Fehler. Das 1-0 gegen Bochum, wo beim Freistoß die ganze Verteidigung geschlafen hat, als sie den schnell flach ausgeführt hatten. Und jetzt hast du 2-mal das Heraustraben am Abseits und 1-mal einen Torwartfehler. Das kannst du als Coach auch unter der Woche nicht trainieren. Das sind eigentlich Selbstverständlichkeiten, wo du keinen Einfluss mehr hast.
Das ist mal eine Frage in die Runde, die ich spannend finde. Ich meine, das hört man ja immer wieder, selbst in der ersten Bundesliga, individuelle Fehler. Ist ein Trainer da wirklich machtlos? Gibt es da nichts, was man im Spiel da irgendwie so vorbereiten kann, dass man das Risiko minimiert, individuelle Fehler zu erzwingen? Also zum Beispiel beim Torwart, spiel ihn auf gar keinen Fall mehr irgendwie kurz, sondern hau ihn immer lang raus. Wir haben auch einzelne Leute, die ganze Zeit uns schreiben und sagen, wann fängt der HSV endlich mal wieder mit langen Bällen an? Wann fängt er zurück zum alten Fußball? Ich bin da überhaupt kein Fan von, aber meine Frage an euch, individuelle Fehler, wenn die so oft geschehen, über Jahre, was kann man dagegen tun?
Na gut, das ist ja mittlerweile über 10 Jahre und 20 Trainer, dass du halt diese Mentalität nicht los wirst. So. Also das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Frage. Ich finde schon, dass man natürlich, wenn man die Ansage gemacht hätte, hau einfach jede Kirsche lang raus besonders ab der 70.
Das kann ja keine Lösung
sein. Ja, aber gut, aber natürlich kann es eine Lösung in der zweiten Liga. Wenn wir einfach nach vorne geballert hätten, hätten wir jetzt 2-2 gespielt. So. Und dann, das andere ist, ja, das ist, finde ich, schwierig. So, es ist ja klar, dass du es abseits, das hat Jamre jetzt nicht extra gemacht, so dass er da jetzt irgendwie getrabt ist. So. Aber wenn du erstmal so ein bisschen in der Abwärtsspirale bist, dann ist es halt schwierig. Was für mich jetzt ein bisschen so der Punkt ist bei Tune, ist, wir sind jetzt super variabel irgendwie taktisch und stellen uns immer auf den Gegner ein und machen mal Dreierkette, Viererkette, Fünferkette und wechseln im Spiel ein- bis zweimal das System. So, da sind die Spieler irgendwie verunsichert. Und jetzt in der Phase, wo man halt so verunsichert ist, musst du eigentlich auf so ein Schema F zurückgreifen können, wo so Automatismen greifen, wo man weiß, okay, das funktioniert, mit den Spielern funktioniert das, und da hoffe ich, dass wir das haben, aber ich sehe gerade, dass wir es halt vielleicht nicht irgendwie haben.
Da fehlt die Eingespieltheit. Also, ja. Systemwechsel hin oder her, aber so eine gewisse Eingespieltheit, glaube ich, da kommen wir nicht drum rum.
Ja.
Und mir fehlt einfach auch ein bisschen der Kampf. Ne? Also ja. Im dritten Jahr in der zweiten Liga fehlt mir einfach so ein bisschen irgendwie, dass sie den Kampf auch mal annehmen. Wenn ich da irgendwie schaue, dass wir in der Fairness-Tabelle irgendwie ganz unten stehen, aber nicht, weil wir die Unfairsten sind und irgendwie gelbe Karten verursachen, sondern irgendwie nur Heidenheim ist noch fairer als wir. Und wenn wir Toni Leisner nicht hätten, der irgendwie einmal Pech hatte, so, dann wären wir auch irgendwie die fairste Mannschaft. Und das kann, also da muss einfach auch mehr über den Kampf kommen.
Ja, und MeDesign, Artpainting schreibt bei Instagram, ne, HSV, meine Frau, folgt uns da gerne. Der Kampfgeist war nicht vorhanden. Also das sehe ich ähnlich.
Ja, man hat wieder den Effekt leider gesehen, habe ich auch vorhin schon gesagt, du hast bis zur 85. keinen Torschuss mehr hingekriegt. Es kann nicht sein, dass du mit einem 2-1 wieder einen Muffensausen kriegst. Da ist ein komplett oder halb neuer Kader. Du hast Säulen mit Leisner, okay, Klaus ist draußen. Aber dass neue Innenverteidiger, neue Mittelfeldspieler die gleichen psychischen Probleme haben wie der Kader in den letzten 2 Jahren und die anfangen zu flattern, wenn einmal ein Gegentor kommt und du das Offensivspiel einstellst. Und da kann auch Terodde, der wirklich ja wieder mal blass geblieben ist, genau wegen Bochum, die Kohlen dann nicht aus dem Feuer holen. Ne? Dann muss er das, was ihm nicht angeboten wird, auch da kommen auch keine Torschüsse seinerseits zustande.
Ich muss sagen, ich finde den Ansatz von Gato genau richtig. Ich hätte jetzt ehrlich gedacht, einer sagt, ja, die Mannschaft muss zweimal pro Woche dann halt zum Psychologen, wenn sie nicht selbstbewusst ist. Aber die Routine, das finde ich, bringt schon Sicherheit immer. Und ich muss sagen, Terodde, ich bin so begeistert von ihm, dass ich sogar sage, dass er in solchen Spielen, wo er echt wenig so fußballerisch dazu beiträgt, es ist krass, wie sehr der sich über jedes Tor freut, wie man sieht, es ist trotzdem kein Egoist, der selber das Tor machen will, wie er alle anfeuert, wie er Feuer reinbringt. Und ich bin immer ein ganz großer Fan davon, dass sowas, glaube ich, auch eine Mannschaftsleistung steigert. Man hat es hier jetzt 0,0 gesehen, aber wow, Terodde, nicht nur, ich meine, er ist extrem selten am Ball, er ist nicht dieser Zielspieler, wie es bei Sky in der Analyse immer genannt wird, ne? Wo sollen die Spieler hinspielen, wenn sie verunsichert sind, lang und weit zu Terodde, das ist er nicht, er hat dafür hat er viel zu wenig Ballkontakte in den Statistiken, aber er ist ein Spieler, der mental die Mannschaft extrem positiv pusht, in meinen Augen.
Und davon bräuchten wir eigentlich noch 2-3 mehr. Und auch, die fehlen mir leider.
Ja, absolut. Obwohl eigentlich so mit Leisner, ne, und Jasula, der keine Rolle spielt, aber naja gut, auch wenn ich Terodde jetzt mal ankreiden muss, dass er den, ich glaube in der 85., als er ihn auf dem Schlappen hatte, eigentlich genau sein Ding, ne? Muss er machen, schießt übers Tor. Aber gut, was wollen wir machen? Wir hoffen einfach mal, dass es nächste Woche dann irgendwie besser ist und dass wir da dann, ja, wir müssen eigentlich gewinnen, ne? Also gegen Hannover ist das nächste Woche, oder?
Ja, man ist ja jetzt nach dem 5-0 von Bochum gegen Düsseldorf gestern auf Platz 3 abgerutscht, aufgrund des schlechteren Torverhältnisses. Und man hat jetzt 2 Spiele 0 Punkte geholt und die Konkurrenz schloss sofort auf und jetzt muss man wieder einen Sieg her.
Ja. Jo. Perfekt. Also, dann haben wir, glaube ich, das Spiel so ein bisschen abgearbeitet. Es war so ein bisschen Frustbewältigung. Aber kommen wir doch jetzt mal zum schönen Part heute des Podcasts. Und zwar zu Muchel. Muchel, also nochmal herzlich willkommen. Ja. Wie gesagt, schön, dass du da bist. Und erstmal, Bier hast du noch, ne? Kannst du gerne auch ein zweites haben, wenn du möchtest gleich. Eine Frage, die den Hörern hier schon live total auf dem Herzen liegt, ist, wofür steht Abschlag eigentlich? Also für den Abschlag beim Spiel oder für den Abschlag vom Torwart?
Abstoß meinst du?
Abstoß,
ja, Abschlag,
genau. Aufstoß. Abschlag steht tatsächlich einerseits für den Abschlag vom Torwart, aber auch das Abschlagen mit den Fans, quasi das High-Five geben und Und in Hamburg sagt man nicht Abschlag, sondern Abschlag.
Ja.
Und deswegen hinten mit CH. Und daher kommt der Name Abschlag.
Und sag mal, immer wieder Gänsehaut, oder? Wenn der Song im Stadion gespielt wird. Wie ist es so, wenn man jetzt die ganzen Fans immer begeistert und den Lächeln ins Gesicht zaubert? Wie fühlt sich das an?
Ich
sehe gerade, du hast Gänsehaut.
Tatsächlich, jetzt wo du gerade drüber sprichst. Nee, wenn man das so hört von jemandem, dann ist das auf jeden Fall immer wieder Gänsehaut und auch im Stadion. Und den Song gibt's halt schon echt ziemlich lange. War auf einer unserer ersten CD mit da drauf. So 15 Jahre alt.
Echt?
Ja.
Krass.
Und
mein Hamburg liebe ich sehr.
Mein Hamburg liebe ich sehr, genau. Ja. Und es ist natürlich jetzt mit dem Abstieg ist das natürlich ein Song, der nochmal deutlich mehr Bekanntheit bekommen hat, weil er gegen Gladbach halt vom Stadion gesungen worden ist.
Das war das letzte Spiel, wo wir quasi abgestiegen worden sind und dann hat, ich glaube, irgendwann in der Nordtribüne alle angefangen und dann das ganze Stadion
eingestimmt. Das hat Gato mir heute Morgen erzählt, auch mit Gänsehaut.
Ja.
Wie unfassbar das sein muss.
Jetzt sitzen wir alle mit Gänsehaut.
Warst du da im Stadion?
Hast ja. Und man hatte sich ja schon die ganze Zeit irgendwie mit dem Abstieg, also es war ja man konnte sich ja drauf vorbereiten, das war ja, nicht so Knall auf Fall, sondern und dann sitzt du da im Stadion und das war für mich der Moment, wo dann wirklich eine Träne kullerte und wo man dachte, okay, ey, krass, ja.
Ja, das ist echt krass.
Aber das war wieder so ein Moment, wo man in Hamburg gesehen hat, so scheißegal, was passiert, irgendwie Krone richten und weiter geht's, so, ne?
Das ist echt so, ne? Aber fangen wir mal von vorne an so ein bisschen. Also die Band gibt's ja schon super lange und du bist dann auch fast Gründungsmitglied der Band, ne, oder?
Genau, also was heißt fast Gründungsmitglied? Also die Band an sich, die Jungs Boris und Henning, die das damals gegründet haben, die haben schon als junges Steppkes irgendwie im Keller Musik gemacht und rumgejammt. Und 2003 hat sich dann Abschlag gegründet. So, da war ich noch nicht mit dabei. Ich bin dann ein Jahr später dazu gekommen und habe erstmal Trompete gespielt. Ich habe den Bläser gemacht. So. Und war ganz geil. Ne? Irgendwie Proben immer dienstagsabends und immer ein Bierchen dazu. Und unser Abstellraum war irgendwie voller mit leeren Bierflaschen als mit Musikinstrumenten. Und einfach mega Spaß. So. Wir kannten uns alle vom Fußball, sind alles HSV-Fans. Und es hat auf jeden Fall geschockt. War gleich infiziert.
Ah, Weltklasse. Wahrscheinlich dann auch von klein auf an immer in Hamburg gelebt, ne? Und,
Nee, tatsächlich nicht. Okay. Nee, ich bin aufgewachsen oben im Norden bei Husum. Das ist in Nordfriesland.
Ah, da kommen die Fans auch zum Spiel gefahren.
Genau, absolut. Und bin dann immer zum HSV gefahren mit der Regionalbahn, so, die auf Westerland gestartet ist.
Das sind die ehrlichsten Fans.
Geil. So, und das war dann so, die Zugfahrt irgendwie von in Westerland ist dann gestartet über die ganzen Dörfer und überall sind die HSVer zugestiegen. Ja. Und das war dann halt, du bist in Altona angekommen und warst halt eigentlich schon hackevoll.
Ja, wie viel Bier hat man da so drin? Also ist ja eine lange Fahrt. Also es ist ja jedes Mal, da hast du ja nur Auswärtsfahrten, ne?
Hat man nur Auswärtsfahrten. Und es ging teilweise so weit, dass wenn man richtig Bock hatte zu saufen, dass man morgens den ersten Zug genommen hat nach Westerland, erstmal 2 Stunden nach Westerland gefahren ist.
Das ist Deluxe.
Und da umgestiegen ist, um länger mit dem Zug von Westerland nach Altona zu fahren.
Ja.
Und
Und
dann hatte man immer so einen Kühlbox dabei, die dann mit Bacardi und allem bestückt war. So und
Musst du eigentlich die Kühlbox jede Woche neu kaufen? Oder, weil die hat es doch nicht nach Hause geschafft, oder?
Es gab immer einen, der musste wirklich drauf aufpassen. Das war meist der Jüngste, in dem Fall ich.
Ich meine, man kennt es ja, ne? Wenn man so auf Auswärtsfahrten ist mit dem Zug, dann steigen die Heimfans ja meistens nicht erst in der Stadt ein, sondern auch schon immer so ein paar Stationen vorher. Und da wird sich auch gnadenlos morgens immer schon einer reingestellt. Ich finde es einfach nur, es ist
Musik. Und ein Ghetto-Blaster war immer dabei, ne? Wo die beste Musik immer lief und Jutebeute voll und irgendwie dann die Frikadellen die Fertigfrikadellen, wenn die aufgerissen worden sind, das ganze Abteil gestungen hat.
Ja, das ist ehrlich. Aber weißt du, das ist direkt meine nächste Frage, die ich hier stehen hatte. Ich habe mir deine Songs mir nicht heute Morgen angehört und ein Song heißt Mädchen aus Bramfeld. Wie kriegt man das mit den Frauen unter einen Hut? Also du hast da im Song gesagt, die Frauen haben mich aus der Kneipe abgeholt, ich konnte immer gar nichts mehr, HSV, und statt ihren Blumenstrauß zu kaufen, habe ich mir lieber irgendwie ein paar Bier gekauft. Bist du solo oder bist du...
Ich bin verheiratet und habe 2 Kinder.
Oha, starke Frau musst du haben, oder?
Definitiv, auf jeden Fall. Sie hat mich so kennengelernt beim Fußball, deswegen ist es natürlich... weiß sie, was das heißt, wenn man HSV-Fan ist und auch auswärts fährt.
Eine ehrliche Kante wahrscheinlich.
Eine ehrliche Kante, ja.
Ich weiß aber auch, was sie bekommt oder wusste, was sie bekommt. Ne?
Das weiß ich auch, ja. Da haben wir auf jeden Fall mit offenen Karten gespielt. Und Mädchen aus Bramfeld, also ich glaube, das ist so ein Text, den kann jeder irgendwie auf sich und sein Fanleben und auch irgendwie seine Beziehung zum Fußball irgendwie
absolut.
Unterschreiben. So. Ja. Und ich glaube, dass es jetzt in Bramfeld ist, das kann man, glaube ich, mit jedem Stadtteil auswechseln. Und,
ja, ich hatte meine Ex, kommt aus Bramfeld, es ist tatsächlich herrlich. Und da waren natürlich auch so ein, zwei Aktionen, wo man irgendwie sagt, ich bin um 18 Uhr wieder da, ja. Aber wurde leider nichts
mehr mit dem Spiel.
Also der Song bewegt, muss man
und
sagen.
Definitiv, also zum Jahrestag irgendwie auswärts fahren und keine Blumen, ja. Klar. Also,
klar. Ja, herrlich. Aber ihr habt ja auch so, manchmal so, ich glaube so, als wir uns eben unterhalten hatten, hattest du gerade gesagt, so irgendwas mit so ein paar Songtexte mit, was war's, Bayern,
welche
Songs?
Das ist schon derbe, ne?
Falls also, könntest du aber gerne mal vorlesen. Weil, also ich sag immer so, ihr seid ja jetzt nicht nur HSV-freundlich, ne?
Also, nee, schon definitiv. Also, wir sind auch kritisch und das ist, ich glaube, das ist, wir kommen halt alle aus der Szene, wir sind alles Leute, die ewig zum Fußball fahren und nicht nur irgendwie, weiß nicht, mit Cannabis auf der Tribüne sitzen und irgendwie schickimicki, sondern gehen dahin, wo es irgendwie wehtut und fahren auswärts und stehen im Block. Und da kann man nicht immer nur alles positiv sehen. Ja. Und da gehört es dazu, dass man eben auch kritisch mit Sachen umgeht. Und sei es mit der Ausgliederung, die es damals gab, sei es mit irgendwelchen Sachen, die rund um den HSV passieren. Und das verarbeiten wir in unseren Texten. Und da nehmen wir auch kein Blatt vor den Mund. Ja. Und deswegen Abschlag, eine einfache Band, ja. Vor allem auch einfach, weil wir einfach genau das sagen, was wir denken und fühlen.
Wie standest du zu Bernd Hoffmann?
die Frage ist von Kato sehr wichtig.
Ja, also großer Kritiker.
Sie sei ihm gegönnt.
Kann ich jemanden anrufen?
Nein, alles gut.
Nein, ich glaube, Bernd Hoffmann, Fluch und Segen zugleich. Also ich fand, dass er jetzt in seiner zweiten Amtszeit einige Sachen besser gemacht hat als das erste Mal. Vor allem einen großen Schritt auch auf die Fanszene zugegangen ist, was er beim ersten Mal ziemlich versaut hat, wo er echt über Leichen gegangen ist. Auf der anderen Seite fehlte mir einfach auch so ein bisschen so ein bisschen moderner Spirit, also einfach mal
ich weiß nicht. Naja, also ich, wie gesagt, ich bin kein großer Kritiker, wir haben es ja auch schon breit irgendwie alles diskutiert.
Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein Fan von ihm bin, aber also, wir haben auf der HSV-Küchenparty gespielt und da war von Bernd Hoffmann explizit der Wunsch, dass wir da spielen sollen und er hat mit dem Fuß mitgewippt und geklatscht und ist aufgestanden, hat mitgesungen, das hat mir imponiert und seitdem sage ich, okay, so scheiße war er.
Privat doch ganz.
Und seine Jungs, muss man ja auch mal sagen, sind große HSV-Fans und stehen auch in der Kurve.
Ja, das ist wieder so geil.
Und da glaube ich immer, dass das irgendwie auch was ausmacht, dass er auch da nochmal anderen Input bekommen hat von seinem Sohn, der irgendwie unten in der Kurve steht mit den Ultras zusammen. So, und das,
das finde ich gut. Und seid ihr denn so, ich sag jetzt mal, Profi-Musiker? Also macht ihr nichts anderes außer als eine Band sein oder macht ihr das quasi wirklich nur so nebenbei in der Garage-Style?
Ja, also wir,
oder willst du es gar nicht verraten?
Nee, also wir leben mittlerweile auf verschiedenen Kontinenten und lassen uns einfliegen zu unseren Konzerten. Tatsächlich, das ist wirklich Hobby. Und ich glaube, dass es dadurch, dass es ein Hobby ist und dass wir das alle auch so als Hobby sehen, macht es das eben auch aus, was wir sind mit Abschlag. Und das spiegelt sich halt in den Songs wieder und auch so, wie wir da rangehen, wenn wir auf Konzerten sind. Für uns ist wichtig, dass die Songs einfach sind, dass man sie halt auch besoffen spielen kann und einfach auch mitgrölen kann. So. Ja. Und uns macht es tierisch stolz, wenn die Markthalle irgendwie nach dem Konzert sagt, ey Jungs, ihr dürft jederzeit wiederkommen. Ihr habt den Getränkeumsatz des Jahres gemacht hier mit euren Fans.
Geil.
Und das freut uns dann mehr als
jemand. Bestes Kompliment gibt's gar
nicht. Ja, echt so. Ja. Und das, da sind wir stolz drauf. Und es ist einfach immer eine mega geile Party. Das ist, es ist einfach mega dankbar.
Nee, ich wollte nur fragen, ob ihr noch irgendwelche für die Zukunft irgendwelche Ziele habt. Also wollt ihr noch so eine Hymne schreiben oder habt ihr irgendwie, wo ihr sagt, so, das ist jetzt unser Traum, da wollen wir unbedingt mal hin?
Nee, haben wir nicht. Also ich würde sagen, ich kann auch sagen, dass wir nicht einen Song irgendwie schreiben, weil es eine Hymne werden soll.
Ja.
Das war mit meinen Hamburg liebe ich sehr auch nicht der Fall, dass wir gesagt haben, das soll jetzt eine Hymne werden, deswegen haben wir es geschrieben. Das ergibt sich auch meistens irgendwie aus der Fanszene heraus. Also man kann schwer eine Hymne irgendwie schreiben, die die, wenn sie da ist, eine Hymne ist, sondern das ergibt sich einfach, das wächst mit der Zeit, genauso wie es jetzt auch mit meinen Hamburg liebe ich sehr der Fall gewesen ist. Und dadurch, dass wir halt so nah dran sind auch an der Szene, dass wir im engen Austausch sind, dass wir irgendwie, wenn die Ultras Geburtstag feiern, dass wir da eingeladen werden und das sind eben die Sachen, die dazu beitragen, dass man uns hört und dass so eine Sachen einfach auch weitergegeben und weitergetragen werden.
Wie kam es denn eigentlich, dass der HSV auf euch zukam und gefragt hat, ob ihr nicht da irgendwie die Hymne als Anstoßhymne irgendwie oder ob ihr Lust habt, da, dass die als Anstoßhymne gespielt wird?
Also im Endeffekt, Mitspracherecht haben wir da sowieso nicht. Wenn sie da spielen wollen, dann spielen sie es. So, wir freuen uns darüber und finden das mega cool. Und aber das ist eben auch eine Sache, die von den Fans auch gefordert worden ist. Und nachdem Lotto King Karl weg ist, was ich auch sehr schade fand, auch weil es einfach für mich auch zu meinem Fanleben mit dazugehörte, dass er irgendwie auf dem Kran hochgefahren ist. Ja. Ich aber auch die Beweggründe nachher verstehen konnte, warum man es da irgendwo mal einen Cut gemacht hat. Wobei ich glaube, es gibt auch andere Sachen, wo man auch hätte einen Cut machen können.
Aber ich muss sagen, also euer berühmtester Song, Mein Hamburg lieb ich sehr, sind die Zeiten oft auch schwer. Ist ja schon bezeichnend, weil es so perfekt in die letzten 5 Jahre oder 10 Jahre des HSV passt. Ne? Mhm. Wenn ich das höre, dann baut es mich trotzdem irgendwie immer so auf, weil es sagt mir irgendwie so, die Kernmessage aus dem Song, verstehe ich die richtig? Ist doch irgendwie so, ja, die Zeiten sind schwer, aber Ärmel hochkrempeln, weitermachen und so weiter. Ich glaube, ehrlich gesagt, wie siehst du das denn? Ich glaube, jeder einzelne Fan hat es verstanden und deswegen liebt man diesen Song auch so und findet ihn so passend. Aber findest du, dass der Verein es auch wirklich vorlebt? Oder sind es eher so Bands wie ihr und die Fans, die das vorleben?
Boah, schwierige Frage. Also, ich finde, es hat sich in den letzten Jahren unheimlich viel beim HSV getan. Und unheimlich vieles, was ich echt positiv und gut finde, wo wir mittlerweile auch, wo ich wieder sage, wir waren eine ganze Zeit lang, waren wir in vielen Dingen irgendwie Vorreiter. Ob das gut ist, sei mal dahingestellt, ob wir Stadionrechte verkauft haben, den Namen, so. Aber wir waren in vielen Dingen, waren wir Vorreiter. Und ich finde, dass die Entwicklung, was viele Sachen mittlerweile irgendwie auf Fanbasis, auch politisch gesehen, finde ich, ist das im Moment eine ganz geile Entwicklung beim HSV. Und da finde ich, gehen sie in vielen Sachen voran und bin ich auch echt stolz drauf. Wenn sich das jetzt noch auf die Spieler und irgendwie so übertragen würde, dass da einfach wieder, oder dass sie das auch annehmen, ja, das wäre schon geil. Also ich glaube, so ein Zusammenhalt in der Fanszene, auch nach dem Abstieg, wie es den gegeben hat, so viele neue Fanclub mit Gründungen, die es seitdem gegeben hat, gab es vorher noch nie. Und das zeigt für mich einfach, wie wichtig dieser Verein irgendwie in Deutschland und in der Fans oder bei den Fans auch ist. Und dass man irgendwie gesagt hat, scheißegal, zweite Liga, ey, ja. Ne? Trotzdem, ey, wir sind HSV und weiter geht's, so Ärmel hochkrempeln und ja, vielleicht sind die Zeiten auch oft schwer, ne? Scheiße.
Absolut. Ja, ich meine, das trifft ja wirklich wie die Faust aufs Auge. Ist immer wieder Gänsehaut, der Song und Schweiß zusammen. Aber vielleicht immer so abschließend so eine, natürlich eine Frage, wo siehst du den HSV in 10 Jahren? Hast du irgendwie, also sind wir in der 5. Liga und ja, fast pleite? Bleiben wir in der 2. Liga in 10 Jahren? Sind wir, kratzen wir in Europa oder spielen wir vielleicht sogar Champions
League? Brauchen wir HSV +++. wo sehe ich den HSV? Ich hoffe, dass wir ein gesunder Verein sind, der nicht angewiesen ist auf irgendwelche Gelder und natürlich in der ersten Liga. Also
und da, Champions League, ne?
Champions League. Oh, die Champions League. Das wollte Gato doch hören. Also du kennst auch Gato. Die Frage war mindestens UEFA Cup.
Ich meine, das ist ja auch typisch für uns Hamburger. 2 Spiele gewonnen und wir reden von Champions League.
Absolut, absolut.
Ja. Und viele von den jungen Fans haben das ja gar nicht mitbekommen. Also ich bin ja auch noch relativ jung und ich bin aber trotzdem so die Zeiten gefahren noch UEFA Cup und wir sind und UEFA Cup, ja. Champions League, Juventus Turin damals, der Sieg war mein erstes Auswärtsspiel. Also mein erstes internationales Auswärtsspiel und das kennen viele von den Fans, die jetzt in der Kurve stehen, die jung sind, die kennen das alles gar nicht. Die wissen gar nicht, was das ist, international zu spielen. Und da hoffe ich so sehr, dass die alle in den Genuss kommen. Das wird so eine Explosion geben, wenn wir mal wieder international spielen. Da kann sich Europa drauf freuen.
Ich hoffe erstmal, dass wir auf dem Rathausmarkt feiern dürfen, alle zusammen, wenn wir aufsteigen. Das wäre natürlich auch der absolute Kracher. Endlich mal quasi eine Siegesfeier. Alle zusammen und hoffentlich geht es trotz Corona und hoffentlich auch dieses Jahr. Ich habe keinen Bock mehr, noch irgendwie ein Jahr in der kack-zweiten Liga zu bleiben.
Das sollte auch das Ziel sein, aufzusteigen. Also ja, da verstehe ich auch das ganze Rumgedümpel immer nicht. So, ja, wir müssen erstmal und Sicherheit und Scheiße, Mann, wir müssen aufsteigen. Ja, das sollte das Ziel sein. So, du hast doch als Sportler, solltest du immer den Anspruch haben, doch irgendwie zu gewinnen und aufzusteigen. Also alles andere verstehe ich nicht.
Voll. Ja, sehe ich genauso. Also sehr, sehr erfrischend, muss ich sagen, war die Folge 1 nach Stübi sozusagen und mit Muchel von Abschlag. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne bei Instagram HSV meine Frau oder schreibt Muchel privat auf seinem Instagram-Account. Muchel Abschlag hast du da? Oder?
Muchel-HH.
Muchel-HH, sehr kreativer Name. genial. Also ja, Kai will noch das letzte Wort geben, oder?
Genau, also an alle Hörer nochmal, wir haben einige Highlights geplant für die nächsten Wochen noch. Es gibt so den einen oder anderen Überraschungsgast. Ich weiß nicht, ob ich ihn, ich nenne sie lieber noch nicht, weil die Unterschriften noch nicht gesetzt wurden und das Budget jetzt dank Muchel natürlich auch ein bisschen gelitten hat. Aber
ich bin gespannt.
Es ist viel im Hintergrund am Machen.
Ja, herrlich. Ja, dann würde ich sagen, wir sind zum nächsten Mal.
Ich wäre auch mit dem Lehrgut zufrieden, wenn ich das mitnehmen darf.
darfst du mitnehmen, ne? Bis dahin natürlich nur der HSV und Europapokal.
Nur der HSV.
Nur der HSV. Nur der HSV.